NDR Info. Themen des Tages.
Eher düster und traurig. So lautet die Zustandsbeschreibung von Brot für die Welt am Rande des Weltsozialforums in Afrika. Durchaus mutig und ungewöhnlich, so kann man die Ankündigungen des britischen Premierministers Burnham im Kampf gegen die Obdachlosigkeit in Großbritannien beschreiben. Das sind heute zwei unserer NDR-Info-Themen des Tages an diesem Sonntagabend. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Es war nur falscher Alarm gestern Abend am Hamburger Flughafen. Für eine gute Viertelstunde war der Flugverkehr unterbrochen. Ein Zeuge hatte einen Gegenstand fotografiert, den er zunächst für eine Drohne hielt. Ein Irrtum in diesem Fall, allerdings einer, der ganz gut verdeutlicht, wie nervös alle sind. Nur wenige Tage nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle. Wer hatte sie geschickt und was war das Ziel? Die Bundesregierung, die spricht bislang ja vieldeutig von einem hybriden Angriff fremder Mächte. Denn klar, auch eine Operation sozusagen unter falscher Flagge kann man bislang ja nicht ausschließen. Das US-amerikanische Wall Street Journal und auch CNN allerdings, die sprechen jetzt von neuen Informationen, die eben doch in Richtung Russland weisen. Um all das ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich vorhin mit dem Bundeswehroberst Johann Schmidt gesprochen. Er ist Projektbeauftragter für den Komplex Hybride Kriegsführung am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Herr Schmidt, der Fingerzeig in Richtung Moskau, wie glaubwürdig ist er mittlerweile?
Wenn wir uns diesen Angriff einmal anschauen, oder es ist ja ein mutmaßlicher Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur, so können wir doch sagen, dass sich das Vorkommen des insgesamt doch sehr gut in das Muster russisch-hybrider Kriegführung einfügt. Es ist gewissermaßen der Preis, der uns für unsere Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf abverlangt wird. In diesem Spektrum russisch-hybrider Kriegführung, das reicht ja von Desinformation, Propaganda, Cyberangriffen, Spionage, Sabotage verstärkt seit 2022, Attentatsplanungen, militärische Provokationen, aber auch Migrationsangriffe. Und Drohnen fügen sich eben hier sehr gut ein, zunächst einmal zu Spionagezwecken oder als Störangriffe und jetzt eben mutmaßlich zu Sabotagezwecken beziehungsweise auch im Rahmen der strategischen Kommunikation.
Das heißt,
um unsere Verwundbarkeiten gewissermaßen noch einmal ein Stück weit zu verdeutlichen und uns deutlich zu machen, was als mögliche Eskalation noch denkbar wäre.
Das heißt, der Leipziger Flughafen als Drehkreuz für den Ukraine-Nachschub, der wäre aus russischer Sicht durchaus ein legitimes Kriegsziel.
Das sicherlich nicht, denn Deutschland ist ja keine aktive Kriegspartei. Deutschland
und im hybriden Sinne, sagen wir so.
Auch in diesem Sinne nicht, aber das wird natürlich einen Hybridakteur auch erst einmal gar nicht interessieren. Also ein legitimes Kriegsziel im rechtlichen Sinne wäre es sicherlich nicht.
Haben wir hier in Deutschland eigentlich den Ernst der Lage wirklich begriffen? Ich zitiere mal Ihren Kollegen Matthias Uhl vom Max-Weber-Zentrum für Osteuropa-Studien. Der sagt sinngemäß, alle reden drüber, aber keiner handelt. Oder die NATO-Expertin Stephanie Babs vorhin hier auf NDR Info, die sagt, wir haben lange so getan, als seien die hybriden Angriffe nur so eine Art Kavaliersdelikt. Verständlich diese Kritik?
In gewisser Weise ist die Kritik verständlich, aber es gibt natürlich auch Felder, auf denen wir sehr wohl aufgewacht sind und Weichenstellungen in die richtige Richtung eingeleitet haben. Also beispielsweise mit Blick auf unsere militärische Verteidigungsfähigkeit haben wir eine Zeitenwende in die richtige Richtung eingeleitet. Da gibt es noch viel zu tun. Da sind wir auch noch lange nicht am Ziel, aber wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Und auch in diesem Kontext wäre es natürlich mit Blick auf die ganzheitliche Hybridverteidigung wichtig, die Fähigkeit zur integrierten Drohnenkriegführung und zur Drohnenverteidigung deutlich zu stärken.
Was ich da aber nicht verstehe, zum Beispiel, wir sind jetzt im fünften Kriegsjahr. Seit 5 Jahren läuft dieser Krieg in der Ukraine und trotzdem stehen da in Leipzig ukrainische Transportflugzeuge herum, die ja offenbar nicht ausreichend bewacht werden. Wie fahrlässig ist das?
Ja, also es ist nicht so, dass noch nichts unternommen worden ist, aber das wäre gewissermaßen der zweite Punkt. Also Sie sprechen hier einen kritischen Punkt an, nämlich unsere Verwundbarkeiten unserer Infrastruktur, unserer kritischen Infrastrukturen. Dazu gehören Flughäfen, dazu gehören Logistik- und Verkehrszentren, dazu gehören aber auch Industrieanlagen beispielsweise und natürlich auch politische, militärische Schaltzentralen. Das ist deshalb wichtig, weil wir auch im ukrainisch-russischen Krieg mittlerweile ja sehen, dass der Krieg sich zu einem wechselseitigen Verwüstungs- und Schädigungskrieg entwickelt hat, der hybrid geführt wird. Man kann sich militärisch wechselseitig nicht niederringen, aber man kann sich wechselseitig schädigen. Und Drohnen stellen hier eben ein relativ neues und vielseitig und flexibel und skalierbar, auch verdeckt einsetzbares Mittel dar, mit dem man gerade auch, wenn es darum geht, die Urheberschaft zu verschleiern, also Ambiguität, Vieldeutigkeit zu erzeugen oder Hybridität, wenn Sie so wollen, zu erzeugen, ein exzellentes Mittel im negativen Sinne darstellt.
Ein bisschen mulmiges Gefühl bekommt man, wenn man heute zum Beispiel das Wall Street Journal aufschlägt, das berichtet, dass die US-Geheimdienste mittlerweile sogar davon ausgehen, dass Russland schon in den kommenden Jahren ein Bündnisland der NATO angreifen könnte. Ist das ja in gewisser Weise Panikmache oder sehen Sie da Anhaltszeichen?
Die Möglichkeiten sind ja immer das eine. Die Plausibilitäten sind etwas anderes. Aber wenn Sie mit Angriff gewissermaßen verdeckte, auch vielleicht über Stellvertreter vorangetriebene Angriffsvektoren meinen, so wie wir es
jetzt... Ja, man kann ja mal gucken bei der NATO, wie weit können wir da gehen?
Genau, und das ist die große Gefahr, die sich auch mit Ereignissen wie diesem in Leipzig verbinden kann. Also hier deutet sich ja gewissermaßen eine skalierbare Eskalation hybrider Kriegführung an, wie man sie dann auch gezielt gegen Einzelstaaten betreiben könnte. Insofern ist das eine Angelegenheit, die man sehr, sehr ernst nehmen muss und auch auf allen Feldern, auf allen Handlungsfeldern, die uns zur Verfügung stehen, mit Blick auf die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Johann Schmid, wissenschaftlicher Lehrbeauftragter in Sachen hybride Kriegsführung an der Uni in Potsdam. Und jetzt wird's heiß. 33 Grad in Braunschweig oder 34 Grad in Wolfsburg. Das sind so die Temperaturen, die wir heute Nachmittag bei uns im Norden gemessen haben. Bei solchen Werten ist natürlich klar, das Problem mit der Trockenheit, mit den ausgedörrten Böden und dem Niedrigwasser in den Flüssen, das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Weil so natürlich der Transport von Gütern über das Wasser immer schwieriger wird, dürfen die Transportunternehmer jetzt ausweichen. Seit heute dürfen sie auch am Sonntag fahren. Das Fahrverbot für Lkw auf den deutschen Autobahnen ist gleich in 4 Bundesländern gelockert worden. Anna Fawig fasst zusammen.
Abgestimmt haben sich die Länder vorab nicht. Deswegen gilt das aufgehobene Fahrverbot im Saarland und Rheinland-Pfalz bis spätestens Ende September. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erstmal nur für den August. Großraum- und Schwertransporte sind von der Lockerung in allen 4 Fällen ausgenommen. Ob so mehr Lkw auf den Straßen sein werden, ist offen, denn die Speditionen haben nicht automatisch mehr Fahrer. Möglicherweise verteilt sich der Lieferverkehr eher über die ganze Woche. Die Reaktionen auf die aufgehobenen Fahrverbote fallen gemischt aus. Der Industrieverband BDI begrüßt den Schritt. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Lösch sagte der Rheinischen Post, dass die Verlagerung von Gütern auf Schiene und Straße die Auswirkungen des Niedrigwassers in vielen Flüssen abmildern und Wertschöpfungsketten stabilisieren könne. Fehlende Transportkapazitäten würden so aber nicht vollständig aufgefangen. Kritik kommt in Teilen von den Grünen und der Linken. Die Gewerkschaft Verdi bemängelt, dass der Vorstoß zu Lasten der Beschäftigten im Transport- und Logistikgewerbe gehe. Die Branche leide seit Jahren unter Fachkräftemangel und die Ruhezeiten sonntags seien für die Erholung wichtig. Die Verlagerung des Transports von der Binnenschifffahrt auf die Straße wird nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer nur einen Teil der Transportlogistik auffangen können. DIHK-Bereichsleiter Bindig warnte bereits Mitte der Woche, dass Autobahnen ausgelastet seien und die Kosten für die Industrie so noch mehr steigen würden. In Bayern bereiten sich Binnenhäfen darauf vor, Getreide, das wegen Niedrigwassers nicht verschifft werden kann, einzulagern. Möglich ist das in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau. Der dringend benötigte Regen ist bisher nicht in Sicht.
Und von den Wasserwegen und Autobahnen springen wir jetzt mal schnell rüber auf die Schienen in Deutschland. Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger, da möchte ich ja die Bonuszahlungen für das Bahnmanagement künftig daran koppeln, dass sie auch ganz konkrete Ziele und Vorgaben erfüllen. Ein Vorschlag, der gut anzukommen scheint. Bianca Schwarz.
Mehr Geld nur bei entsprechendem Erfolg. SPD und Grüne unterstützen den Vorschlag des neuen Bundesverkehrsministers Bilger von der CDU. Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Julia Verlinden sagte den Funke-Zeitungen, natürlich würden Menschen erwarten, dass Bonuszahlungen an erreichte Ziele gekoppelt sind. Sie gab aber auch zu bedenken, dass die Ursache für Verspätungen und Zugausfälle darin liege, dass über Jahrzehnte zu wenig in die Schieneninfrastruktur investiert worden sei. Die Obfrau der SPD im Verkehrsausschuss des Bundestages, Isabel Cademartori, hat sich im Berliner Tagesspiegel dazu geäußert. Sie meint, dass der Bund Rekordinvestitionen für die Infrastruktur zur Verfügung stelle und deswegen auch erwarte, Zitat, dass sich das in der Pünktlichkeit zeigt. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger möchte den Druck auf die Führungsebene der Bahn erhöhen. Wörtlich hatte er angekündigt, es wird sich konkret auf die Bonuszahlungen von Bahnmanagern auswirken, wenn die Ziele, die der Bund vorgibt, nicht eingehalten werden.
Im April kam in Ungarn die Wende. Das Kapitel Viktor Orbán war beendet. Die ungarischen Wähler, die statteten ihren neuen Regierungschef Peter Modrzej mit einer bequemen Zweidrittelmehrheit aus. Und die nutzt Modrzej natürlich, wo er nur kann. Jetzt hat die neue Regierungspartei auch einen neuen Staatspräsidenten vorgeschlagen. Es ist der frühere Gerichtspräsident Andras Burko. Demans Fehrenkotte erklärt, wer das ist und wofür er steht.
Der Lebensweg des renommierten Juristen sei ein, Zitat, Vorbild für das Engagement für den demokratischen Rechtsstaat und die verfassungsrechtlichen Grundsätze. 2011 war Andras Burko als Präsident des obersten Gerichtshofs vom damaligen Premierminister Viktor Orbán aus dem Amt entfernt worden. Burko hatte öffentlich die sogenannte Justizreform Orbáns kritisiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied einige Jahre später, dass die Beendigung der Amtszeit Burkos gegen das europäische Recht verstoßen habe. Der im Dezember 1952 geborene Wissenschaftler hatte bis zur politischen Wende in Ungarn als Verfassungsrechtler an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Er kandidierte 1990 als Unabhängiger auf der Liste des Ungarischen Demokratischen Forums erfolgreich bei den ersten freien Parlamentswahlen. 1991 wurde er zum ungarischen Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewählt, ein Amt, das Burko bis 2007 innehatte. Ab 2009 war er dann Präsident des obersten Gerichtshofs Ungarns, bis er durch Orbáns Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz 2 Jahre später aus dem Amt gedrängt wurde. Die Nominierung des angesehenen Juristen ist der 2. Anlauf von Premierminister Modrzej, das Amt des Staatspräsidenten neu zu besetzen. Zuvor hatte Modrzej offenbar ohne präzise Vorbereitung die ungarische Schachgroßmeisterin Judit Polgár nominiert. Doch Polgár sagte ab, sie fühle sich nicht dazu berufen und in der Lage, das höchste Staatsamt zu bekleiden. Mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament hatte Modrzejs Fraktion vor 3 Wochen einen Verfassungszusatz verabschiedet, um den bisherigen Staatspräsidenten Tomasz Szujok aus dem Amt zu drängen. Szujok galt als treuer Gefolgsmann Orbáns. Dieses Mal dürfte die Nominierung des ehemaligen Präsidenten des obersten Gerichtshofs glatt über die politische Bühne gehen. Am kommenden Dienstag bereits tritt das Parlament zur Wahl des Staatspräsidenten zusammen. Die Wahl von Andras Burko dürfte angesichts der Zweidrittelmehrheit der Regierungspartei Tiso reine Formsache sein.
Im westafrikanischen Benin, da geht heute das Weltsozialforum zu Ende. Das ist so eine Art Gegenentwurf zum Weltwirtschaftsforum, das ja in jedem Jahr im Schweizer Davos stattfindet. Das ist ein Erfahrungsaustausch zwischen Sozialverbänden, Hilfsorganisationen und Gewerkschaften. Mein Kollege Andreas Sperling, der hatte vorhin die Gelegenheit, mit Francisco Mari zu sprechen. Er ist Delegationsleiter von Brot für die Welt und er wollte von Mari wissen, wie er denn den Zustand dieser Welt in diesem Sommer beschreiben würde.
Düster, traurig teilweise, wie wir auch alle erleben. Das heißt, alle Krisen drücken sich ja heutzutage ja auch in jedem Winkel der Welt dann auch aus. Nehmen wir den Krieg im Iran momentan, ja, wie der sich auf die Ernährungssicherheit auch hier ausdrückt, mit sehr hohen Preisen für Benzin, aber auch für Düngemittel. Krisen wie die Migrationskrise drückt sich ja nicht nur im Mittelmeer, wie wir gesehen haben in Ceuta, sondern auch mit Innenproblemen. Natürlich der Klimawandel, das wird eine zunehmende Problematik, aber auch Finanzkrisen, die der Ursprung ja waren, des Weltsozialfonds, ein anderes alternatives globales Finanzsystem zu entwickeln, was diesen Ländern auch Möglichkeiten gibt und nicht nur über Kredite, die man zurückzahlen und die Luft zum Atmen nimmt.
Was kann das Weltsozialforum denn da ausrichten? Sie fassen ja keine Beschlüsse und es sind auch keine Regierungsvertreter dabei.
Genau, das ist etwas, was wir natürlich auch im Laufe des Jahres in der Welt hineinbringen, wenn Regierende sich treffen, seien es G20, seien es Klimakonferenzen. Hier holen wir ein bisschen Luft zum Atmen und hier überlegen wir uns auch neue Ziele, neue Forderungen aufzustellen. Wir analysieren auch, was bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt eine neuere Krise im Klima wie die El Niño in Ostafrika wieder viele Menschen ihre Ernten wegnimmt. Was kann man da machen? Was können wir auch selber machen? Welche Alternativen haben wir? Im großen Raum nahmen hier die Ernährungssicherheit ein, also Hunger- und Mangelernährung. Und viele, viele bäuerliche Aktivistinnen waren hier mit ihren Beispielen, sehr konkreten Beispielen, was Saatgut angeht, Anbau. Da stand hier sehr stark im Mittelpunkt, auch konkrete Lösungen, die man selber umsetzen kann, auch anzuwenden.
Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, bei der prekären Ernährungssituation vieler Menschen, auch bei der Landwirtschaft, auch und vor allem in Afrika. Sie plädieren dafür lokale Lösungen, also für unabhängige Hilfe vor Ort, vermutlich ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Wie kann das konkret sein? Wie kann das funktionieren?
Wir haben uns als Brot für die Welt ja auch eigene Projekte vorher angeschaut, weil wir auch sehen wollen, funktioniert das? Wir haben das System der Agrarökologie entwickelt, das heißt, bäuerliches Saatgut soll auch wiederverwendet werden können, nicht immer zugekauft werden vor der Aussaat. Vor allem auch, was wichtig ist, Dünger, weil das ist, steht ja momentan im Mittelpunkt der Verteuerung von Nahrungsmitteln, dass es auch mit organischem Dünger geht, dass es eine bessere Vielfalt braucht, also eben nicht nur Weizen, Mais und Reis. Man braucht auch eine gesunde Ernährung. Wir haben hier viele Beispiele gebracht, wie sie das bei sich machen, wie sie auch mit kleinen Unternehmen zum Beispiel schneller organischen Dünger produzieren können, wie Saatgutbanken Saatgut einsammeln, vielleicht verbessern und dann wieder weitergeben und das ohne dass hohe Kosten für Bäuerinnen und Bauern. Also es war erstaunlicherweise, war ja schon öfter dabei, ein sehr praktisches Sozialforum, gerade bei Agrarfragen, auch über den Raum hier hinaus, aus südlichem Afrika, aber auch aus Nepal waren Kolleginnen da zum Beispiel, neue Reissorten vorgestellt haben. Also es war nicht nur große Forderungen wurden gestellt, sondern auch praktische Beispiele gebracht, die sicher die eine oder andere Bewegung versuchen wird, bei sich umzusetzen.
Wir haben es gerade gesagt, es ist ja eher im Moment ein Raum für Diskussionen und nicht für Beschlüsse. Was bleibt denn davon? Also welches Fazit ziehen Sie persönlich?
Wir fassen keine Beschlüsse, die alle sozusagen unter eine Glocke schaffen. Aber ein Thema war hier natürlich Migration. Da werden schon Forderungen gestellt, natürlich auch an uns, endlich mal legale, sichere Migrationswege zu schaffen. Und dann wurde Vereinbarungen getroffen, was man machen kann zwischen europäischen Zivilgesellschaft, auch uns und den afrikanischen Kolleginnen, damit man Politikerinnen und Politikern was an die Hand gibt, wie sie Welt verändern können, wie eine andere Welt möglich sein kann und wie man sie auch vorleben kann.
Francesco Mari war das, der Delegationsleiter von Brot für die Welt beim Weltsozialforum. Und wir schauen jetzt mal auf die Zivilgesellschaften hier bei uns in Europa, denn auch auf diesem wohlhabenden Kontinent gibt es ja ein Problem, das schon so oft angegangen werden sollte, aber geklappt hat so gut wie nie. Es geht um den Kampf gegen die Obdachlosigkeit. In Großbritannien, da gibt es jetzt einen neuen Anlauf. Der neue Premierminister Andy Burnham, der hatte gleich zu seinem Amtsantritt versprochen, die Obdachlosigkeit im Vereinigten Königreich zu beenden. Aber wie soll das gehen? Unser London-Korrespondent Christoph Prössl ist dieser Frage nachgegangen.
Ready? Verrill Paul Welkert fährt oft nachts mit seinem Lastenrad durch London. Er sieht, was andere Menschen nicht sehen. Er hält Ausschau nach Obdachlosen, nach Personen, die im Verborgenen sitzen, die Hilfe brauchen. Vor einem Supermarkt sitzt ein Mann auf dem Boden.
You like some frozen water?
Er bietet dem Mann kaltes Wasser an und ein Käsesandwich. Verrill hilft aus Überzeugung. Das macht er schon seit Jahren.
I help because I was someone who had immense social anxiety and mental health. And I've been given a second chance and I use my second chance to help others.
Er helfe, weil er selbst mal psychische Probleme hatte. Damals habe er eine zweite Chance bekommen. Die nutze er jetzt, um anderen zu helfen. Verrill ist skeptisch. Die Obdachlosigkeit zu beenden hält er für ein leeres Versprechen.
Anyone who publicly says they're going to end homelessness or bring homelessness down in a drastic percentage, it's not possible.
Andy Burnham hat aber genau das angekündigt in seiner ersten Rede als Premierminister am 20. Juli. Ich werde gleich durch diese Tür hinter mir gehen und meine erste Anweisung formulieren, die Obdachlosigkeit in diesem Land zu beenden. Burnham müsste wissen, was er versprochen hat. Denn als Bürgermeister hat er das schon einmal auf die Agenda gesetzt, für den Großraum Manchester. War er erfolgreich? Wer durch Manchester geht, sieht, in der Stadt gibt es Obdachlose, die hier schlafen, die hier leben. 2017, als Burnham als Bürgermeister antrat, gab es den Behörden zufolge 268 Obdachlose. 4 Jahre später nur noch 90. Inzwischen ist die Zahl wieder nach oben gegangen. Was geblieben ist, Burnhams Programm, ein Bett jede Nacht mit 600 Schlafplätzen. Bei der Hilfsorganisation Emmaus im Osten des Großraums Manchester können 26 Personen in Einzelzimmern unterkommen. And Hopkinson ist der Geschäftsführer. Andy Burnham habe viel erreicht. Er habe in Manchester gute Projekte vorangetrieben. Aber die Herausforderungen auf nationaler Ebene seien riesig. Wir müssen pro Jahr etwa 90.000 Sozialwohnungen fertigstellen. Derzeit gibt es nur sehr wenige bezahlbare Mietwohnungen für Sozialhilfeempfänger. Hier brauchen wir eine fundamentale Umkehr. Das würde viel Geld kosten, was der neue Premier nur bedingt hat. Doch Andy Burnham will trotz aller Schwierigkeiten das Problem angehen. An dem Tag, an dem er in die Downing Street gezogen ist, hat er Obdachlose getroffen und auch Vertreterinnen von Hilfsorganisationen, darunter Jenny Travassos von The Passage, einer kirchlichen Vereinigung. Burnham ist Katholik. Was ich wirklich gut fand bei dem Treffen, er hat mit denen gesprochen, die das Leben auf der Straße kennen. Er hat gefragt, was kann ich tun? Was brauchst du, damit das nicht wieder passieren kann? Das ist wirklich Führung, was ich gut finde. Schön, das zu haben. Sie und ihre Kollegin finden, er bringt die richtigen Menschen aus Behörden, Unternehmen und Hilfsorganisationen zusammen. Sie sieht darin seine Stärke. Hoffnung konnte Burnham bei den Mitarbeiterinnen von The Passage schon mal wecken. Doch Ergebnisse brauchen Zeit.
Und da sind wir jetzt beim Sport hier in den Themen des Tages. Hannover 96 ist mit einer Niederlage in die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet. Stephanie Lavoie ist bei mir im Studio.
In Cottbus lief heute wenig nach Plan. Zunächst funktionierte der Schiedsrichterfunk nicht, dann fiel im gesamten Stadion der Strom aus. Am Ende unterlagen die Niedersachsen bei Aufsteiger Energie Cottbus mit 1:3. Besonders bitter war das deshalb, weil das Team von Trainer Christian Tietz drückend überlegen gewesen war, seine Chancen aber nicht hatte nutzen können.
Ich habe heute auch gar keine Lust, mich hier hinzustellen und zu sagen, das war eine verdiente Niederlage, das war es nicht. Das haben wir selbst mit individuellen Fehlern hinten gemacht und vorne mit einer Vielzahl. Heute gehen wir nochmal mit einem ganz hohen Ergebnis nach Hause.
Gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth hatte Erstliga-Absteiger FC St. Pauli als Favorit gegolten. Gegen engagierte Kleeblätter reichte es für die Mannschaft von Coach Marcel Rapp allerdings nur zum Remis. 1:1 hieß es am Ende.
Vom Auftreten her bin ich zufrieden, spieldominant. Wir haben versucht, immer ein Tor zu machen, waren die ganze Zeit, glaube ich, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, es kann immer was passieren, das war gut. Müssen uns natürlich ein bisschen steigern, so ein kleiner Tick fehlt noch, zu oft im Abseits. In der Defensive mal da einen Schritt mehr machen. Aber ich glaube, das ist ganz normal in der Phase, deswegen nehmen wir das unentschieden mit und jetzt geht's weiter.
Erfolgreicher agierte Nürnberg beim 3:0 gegen Dresden. Ebenfalls 3 Tore erzielte Drittligist Hansa Rostock bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. 3:2 lautete das Endergebnis dort aus Sicht der Rostocker. Sommerliche 32 Grad in Nizza. Das Peloton der Tour de France Femme hat vor wenigen Minuten sein Ziel an der Côte d'Azur erreicht. Matthew Genet Schön ist für uns in Frankreich dabei. Matthew, wer hat diese Tour gewonnen?
Es ist die Frau in Gelb, die am Ende jubelnd über den Zielstrich hier in Nizza auf der Promenade des Anglais fährt. Es ist Demi Vollering. Sie ist als Gesamtführende mit nur 8 Sekunden Vorsprung in diese finale Etappe rund um Nizza gegangen, vor der Polin Kasia Niewiadoma. Und sie hat geliefert. Sie wurde nochmal attackiert von der Polin, vor allem am letzten dieser 4 Anstiege. Aber sie konnte im Gegensatz, sie konnte nicht nur mitgehen, sie konnte sogar noch kontern, ist dann der Polin davongefahren mit 1 Minute Vorsprung hier im Ziel in Nizza angekommen, hat danach ihr Fahrrad in die Luft gestreckt und freut sich über ihren 2. Tour-Gesamtsieg. Und auch schön zu erwähnen, Antonia Niedermayer, die Deutsche, wird die erste Deutsche im weißen Trikot der besten Nachwuchsfahrerin.
Dankeschön, Matthew. Wir schauen nach Hamburg-Horn zum Elite 16 der internationalen Beachvolleyball-Szene, wo ein deutsches Duo für Furore sorgte. Moritz Kühn berichtet.
Die märchenhafte Reise der beiden Hamburger beim Heimspiel auf der Galopprennbahn geht weiter.